SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Streit mit der Türkei. Deutschland verschärft die Reisehinweise.
Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Kündigt Außenminister Gabriel an. 110 Milliarden Franken. Für so viel Geld hat die Schweiz im letzten Halbjahr Produkte ins Ausland verkauft. Das ist ein neuer Rekord. Dann Natur pur an der Mündung des Ticino und der Verzaska. Besuche einem Paradies, das früher keines war. Und um 13 Uhr Reisen, um den Kontinent zu verstehen. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Man muss immer improvisieren und journalistisch alle Sinne offen haben, also die Augen, die Nase, die Ohren, was man immer spürt, in welche Richtung könnte eine Geschichte gehen.
Und Patrick Wülser muss wissen, wem ihr vertrauen kann. Unsere Sommerserie zum Journalismus um 1 bei uns. Ein Rendezvous mit mir, Simon Loy. Guten Mittag. Deutsche reist nicht mehr in die Türkei. Deutsche Unternehmen investiert nicht mehr in der Türkei. Mit solch deutlichen Worten hat der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel heute Vormittag die Türkei dafür kritisiert, dass sie einen deutschen Staatsbürger und 5 weitere Mitglieder der Menschenrechtsorganisation Amnesty International inhaftiert hat. Außenredaktor Martin Durer hat Gabriel zugehört.
Fast 10 Minuten lang blieb der deutsche Außenminister Gabriel ganz Diplomat. Er unterstrich die Wertschätzung für die Türkei. Die Türkei, wie er sie bisher kannte, den befreundeten Staat, den Verbündeten. Gabriel unterstrich auch die hohe Wertschätzung für 3 Millionen türkische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Doch in seinen Äußerungen klang unüberhörbar ein leises Aber mit. Und das wurde mit jedem Satz deutlicher, bis der Minister vom Frühjahr zum Heute kam.
Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Gabriel redete unumwunden von einer neuen Türkei-Politik, von Maßnahmen, die der türkischen Regierung zeigten, dass Willkürherrschaft und Rechtlosigkeit nicht geduldet werden. Dann wurde er konkret und es ging, nicht überraschend, um Wirtschaft.
Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar Unternehmen, völlig unbescholtene Unternehmen, in die Nähe von Terroristen gerückt werden.
Mit deutschen Investitionsgarantien und Krediten soll die Türkei unter den herrschenden Verhältnissen nicht mehr rechnen können, sagte Gabriel und betonte, unter Präsident Erdogan seien Enteignungen deutscher Firmen nicht nur angedroht, sondern auch aus rein politischen Motiven umgesetzt worden. Nicht nur Deutschlands Finanzhilfen sollen gestoppt werden. Gabriel will auch in Brüssel erreichen, dass Wirtschaftshilfen gestrichen werden. Schließlich nannte er den dritten Punkt den wichtigsten, wie er betonte, und kam auf den Fall des deutschen Menschenrechtlers und Friedensaktivisten, der verhaftet wurde.
Der Fall Peter Steutner zeigt, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind.
Diese Rechtsunsicherheit zwinge die Regierung dazu, deutschen Bürgern mitzuteilen, dass sie in der Türkei nicht mehr sicher seien und dort jederzeit verhaftet werden könnten. Man werde den Deutschen darum raten, nicht mehr in die Türkei zu reisen, in der bereits 9 deutsche Bürger in Haft seien. Vor dieser Drohkulisse wollte Gabriel wieder Diplomat sein und rief die Türkei auf, zu europäischen Werten zurückzukehren, zu einer Politik der gegenseitigen Achtung, zum Dialog.
Wir fordern die türkische Seite zum wiederholten Male auf, zu einem wirklichen Dialog auf der Grundlage europäischer Werte zurückzukehren.
Der deutsche Außenminister Gabriel im Beitrag von Martin Durer. Nun weitere Meldung des Tages mit Daniel Hubacher.
Schweizer Firmen haben im ersten Halbjahr Waren im Wert von rund 110 Milliarden Franken ins Ausland verkauft. Die Exporte stiegen um 4,4% auf einen Rekordwert, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Insbesondere die Pharma- und Chemieindustrie trug zum Wachstum bei. Bei der Maschinen-, Elektronik- und Uhrenindustrie stagnierten die Verkäufe ins Ausland. Bei den Importen betrug die Zunahme im ersten Halbjahr 4,8% und unter dem Strich ergibt sich ein Außenhandelsüberschuss von rund 19 Milliarden Franken. In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind im ersten Halbjahr rund 159.000 neue Autos verkauft worden. Das sind 0,6% mehr als in den ersten 6 Monaten 2016. auffallend dabei, es wurden über 30% mehr Elektroautos verkauft und auch Fahrzeuge mit Hybridmotoren nehmen zu. Die Nachfrage nach Occasion-Autos stagniert. Von Januar bis Juni wechselten knapp 450.000 Occasion-Autos den Besitzer. Das sind praktisch gleich viele wie im ersten Halbjahr 16. In Schweizer Wäldern wurden im vergangenen Jahr weniger Holz geschlagen. Es waren rund 4,5 Millionen Kubikmeter, 2% weniger als im Vorjahr, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Das ist der tiefste Wert in den letzten 10 Jahren. Weil die Preise für Rohholz weiter gesunken seien, bleibe die wirtschaftliche Lage für die Schweizer Forstbetriebe angespannt, heißt es weiter. Wie bereits im Vorjahr habe die Mehrheit der 160 untersuchten Forstbetriebe ein Minus ausgewiesen. Eine ehemalige Angestellte der Credit Suisse hat in den USA zugegeben, sie habe ihren Kunden geholfen, Steuern zu hinterziehen. Die Vergehen hätten zwischen 2002 und 2011 stattgefunden und Steuereinnahmen bis zu 9,5 Millionen Dollar verhindert, teilte das US-Justizministerium mit. Die Schweizer Bankerin war zu dieser Zeit bei der Credit Suisse als Leiterin des Nordamerika-Desks angestellt. Der Frau droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren. Die Strafe soll Anfang September verkündet werden. In Deutschland wächst der Ausbau der Windenergie weiter. Im ersten Halbjahr gingen 108 Windkraftwerke mit einer Leistung von rund 600 Megawatt neu ans Stromnetz. Das entspricht etwa der halben Leistung eines Kohle- oder Atomkraftwerkes, wie mehrere Branchenverbände mitteilen. Insgesamt liefern nun etwas mehr als 1000 Anlagen Strom von der Nord- und Ostsee. Die Tessiner Fluggesellschaft Darwin Airline, sie fliegt derzeit unter dem Namen Etihad Regional, geht an die slowenische Adria Airways. Die bisherigen Aktionäre hätten dem Verkauf ihrer Anteile zugestimmt, teilt Darwin mit, der Preis wurde nicht bekannt gegeben. Neu werden die Flüge unter dem Namen Adria Airways Switzerland durchgeführt. Darwin wurde 2003 auf Initiative von Tessiner Unternehmen gegründet, nachdem die Swiss Lugano aus ihrem Streckennetz gestrichen hatte. Die Tessiner Fluggesellschaft bietet Flüge ab Lugano und Genf an. Zum Wetter. Heute und morgen wechseln sich dicke Wolken mit langen sonnigen Phasen ab. Vor allem in den Bergen regnet oder gewittert es zeitweise. Im Flachland sowie im Mittel- und Südtessin wird es nur selten nass. Es bleibt warm bei 25 bis 29 Grad.
Es ist ein neuer Exportrekord. Für fast 110 Milliarden Franken haben Schweizer Unternehmen im ersten Halbjahr Waren ins Ausland geliefert. Doch ausgerechnet beim traditionellen Exportschlager Käse kriselt es. Die Ausfuhren stagnieren und das Käseland Schweiz kauft immer mehr Käse aus dem Ausland. Freddy Gasse.
Zwar hat die Schweiz auch im ersten Halbjahr 2017 mehr Käse exportiert als importiert. Nur während die Importe um gut 4% zulegten, wuchsen die Exporte im gleichen Zeitraum nicht. Was fürs erste Halbjahr 2017 gilt, bestätigt der Langzeittrend. Seit 10 Jahren ist der Schweizer Käse im liberalisierten internationalen Käsemarkt unter Druck. Wie Esther Gerster sagt, sie ist Kommunikationschefin beim größten Schweizer Milchverarbeiter Emmi.
Ich habe da festgestellt, dass die Exporte in den letzten 10 Jahren um knapp 20% zugenommen haben, die Importe aber um 56%. Also die Schere zwischen Import und Export, die geht immer mehr zu.
Es ist vor allem eine Preisfrage. Während Schweizer Käse im internationalen Handel für gut 8.20 Franken pro Kilo verkauft wird, kommt ausländischer Käse für gerade 6 Franken pro Kilo in den Schweizer Markt. Eine Preisdifferenz, die grundsätzlich nicht zu überwinden sei, bestätigt auch Manuela Sonderecker von Swiss Cheese Marketing, der Schweizer Marketingorganisation für Käse.
Der Grund, dass unsere Produkte so viel teurer sind, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir in der Schweiz keine Industriebetriebe haben, sondern dass wir 600 kleine Dorfkäsereien auf die ganze Schweiz verteilt haben, die Spezialitäten wie zum Beispiel Gruyère oder den Emmentaler verarbeiten.
Die teuren Sortenkäse wie Emmentaler oder Gruyère sind das eine. Aber auch Frischkäse aus der Schweiz wie Mozzarella, Ricotta, Quark und Hüttenkäse haben es schwer gegenüber der ausländischen Billigkonkurrenz. Trotzdem gibt sich der größte Frischkäsehersteller der Schweiz, Christoph Züger im St. Gallischen Oberbüren, kämpferisch.
Unterdessen exportieren wir jedes zweite Kilo Käse, das wir produzieren in Oberbüren, wird exportiert. Also mehr als 50% der Käseproduktion geht in den Export.
Dem billigen Importkäse begegnet auch Emmy mit einer Werbeoffensive im Ausland. Gerade in den USA steige die Nachfrage nach Schweizer Qualität. Und deshalb setzt man in der Schweizer Käsebranche auch auf das zweite Halbjahr. Beispielsweise bei Emmy, wie Esther Gerster sagt.
Im Ausland ist es oft so, dass man sich Schweizer Käse zu speziellen Events, zu speziellen Momenten gönnt. Und das Weihnachtsgeschäft, das ist halt so eine Gelegenheit.
Er hoffe, sagt Frischkäsehersteller Christoph Züger, dass bis dahin die Exporte gegenüber den Importen wieder aufholen. Sonst würden nicht nur die Käsehersteller leiden.
Das ist es schlussendlich, dass wir weniger produzieren können, weniger verarbeiten könnten, damit Effizienz verlieren würden. Es ist aber auch für die Schweizer Bauern, Milchproduzenten sehr tragisch, da dann die Milchmenge reduziert werden müsste.
Sprich, dass weitere Milchbauern in der Schweiz aufhören müssten.
Rendezvous 12.41 Uhr, gleich hier. US-Präsident Trump stoppt die Waffenlieferungen an syrische Rebellen. Was heißt das für den Krieg in Syrien? Und im Anschluss geht es weiter mit diesen Themen. Wenn das nur gut kommt, ABB und ihre Partnerschaft mit IT-Firmen wie Microsoft und IBM. Staatlich unterstütztes Weggehen, warum unter den Bootsflüchtlingen aus Libyen überraschend viele Leute aus Bangladesch sind. Und man hat umweltpolitisch umgedacht im Tessin. Auch der Drosselrohrsänger sagt «Grazie mille». Es war 2013, da haben die USA begonnen, den Rebellen, die in Syrien gegen Diktator Bashar al-Assad kämpfen, diesen moderaten Rebellen, verdeckt Waffen zu liefern. Der US-Präsident hieß damals Barack Obama und stand hinter dieser Strategie. Heute, 4 Jahre später, heißt der Präsident nicht mehr Obama, sondern Trump, und der hat diese Waffenlieferungen nun offenbar gestoppt. 2 US-Offizielle haben einen Bericht der Washington Post inzwischen bestätigt. Volker Perthes ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, warum beendet Trump diese Strategie, moderate Rebellen in Syrien zu unterstützen?
Ich denke, es gibt 2 Gründe im Wesentlichen. Das eine ist, dass die militärische Unterstützung oder die Unterstützung mit militärischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen für einen Teil der Rebellen durch die CIA und durch das amerikanische Militär nicht furchtbar effektiv war. Die Rebellen haben zwar Gebiet halten können, aber sie haben keine grundsätzliche Wende im Syrienkrieg gebracht. Waffen sind an andere Gruppen gelangt als an die, wo sie eigentlich hingehen sollten und so weiter. Also man hatte auch Kritik gehabt schon innerhalb der amerikanischen Administration. Und der 2. Grund ist eher geopolitischer Natur. Trump hat ganz offensichtlich entschieden, dass er in Sachen Syrien eng mit Russland zusammenarbeiten will. Das ist erstmals deutlich geworden auf dem G20-Gipfel in Hamburg, wo Trump und Putin, die beiden Präsidenten, gemeinsam verkündet haben, dass sie miteinander USA und Russland eine Deeskalationszone oder Waffenstillstandszone im Südwesten Syriens einrichten wollen. Und insofern ist die jetzige Entscheidung konsequent, weil Trump damit sagt, das Problem, wie es in Syrien weitergeht, werden wir im Wesentlichen an Russland outsourcen.
Also ist es eigentlich ein Zugeständnis an Russland letztlich?
Sie können es als ein Zugeständnis werten, ja, das ist eine politische Wertung, oder einfach als eine Form von Arbeitsteilung, wo Trump etwas tut, was er ja auch im Wahlkampf versprochen hat, nämlich sich nicht um den Ausgang innerer Konflikte in anderen Ländern zu kümmern. Wir vergessen das so ein bisschen, dass das einen Teil seiner Popularität auch ausgemacht hat, dass er gesagt hat, wir wollen im Nahen Osten gar nicht mehr unterwegs sein als unbedingt notwendig. Und unbedingt notwendig heißt für ihn, für Trump, den sogenannten Islamischen Staat und andere Terroristen zu bekämpfen und Iran einzuschränken, aber nicht mehr einzelne Gruppen in Syrien zu unterstützen.
Wissen Sie etwas über diese Waffenlieferungen an die Rebellen in den letzten 4 Jahren? War das groß von der Zahl her?
Naja, groß oder klein ist relativ. Es war weniger als die Waffenunterstützung, die die syrische Regierung von Präsident Assad von Russland erhalten hat. Es war materiell weniger als die Unterstützung durch Soldaten und und Milizen, die die syrische Regierung von Iran erhalten hat. Und es war sicherlich auch weniger als die finanzielle und materielle Unterstützung, die Rebellen gegen Assad von anderen regionalen Staaten, also insbesondere aus der Türkei und aus Saudi-Arabien oder aus Katar, erhalten haben.
Was bedeutet diese Nachricht jetzt für diese moderaten Rebellen, wenn da keine Waffen mehr kommen?
Nun, die werden schon unruhig werden. Es geht hier insbesondere um die Rebellen im Süden und Südwesten Syriens, entlang der jordanischen Grenze. Die werden nachfragen, ob sie denn unter dem neuen Waffenstillstandsregime, was Russland und die USA gemeinsam verkündet haben, ob sie unter diesem Waffenstillstandsregime eigentlich geschützt sind, sodass sie tatsächlich auch weniger Waffen und Nachschub brauchen. Wenn das nicht der Fall ist, werden sie vermutlich versuchen, sich um andere Quellen für Rüstung und Ausrüstung zu kümmern.
Volker Perthes, wie werten Sie jetzt diese Ankündigung? Ist das eine weitere Wende in diesem Konflikt oder ist das ein Zwischenschritt?
Es ist ein Zwischenschritt in der Wende amerikanischer Politik hinweg vom, wenn man so will, Microengineering in Syrien, also hinweg von dem sich kümmern ums Detail im innersyrischen Konflikt hin zu den großen Linien, was für die Trump-Administration heißt. Zusammenarbeit mit Russland, die politische Zukunft Assads und Syriens ist in erster Linie ein russisches Problem und wir konzentrieren uns auf den Kampf gegen den sogenannten IS.
Volker Perthes ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Generatoren, Turbinen und Transformatoren. Seit Jahrzehnten steht der Industriekonzern ABB für Infrastruktur im Energiebereich. Zurzeit aber richtet sich der Konzern neu aus auf die sogenannte Industrie 4.0. Die heute präsentierten Halbjahreszahlen sind entsprechend durchzogen. ABB hofft aber auf neuen Schwung dank der Digitalisierung und setzt auf Zusammenarbeit mit den IT-Riesen Microsoft und IBM. Klaus Ammann über Chancen und Risiken dieser neuen Partnerschaften.
Nach wie vor stellt ABB Maschinen für die Energieversorgung her, von der kleinen Diode bis zum großen Transformer. Doch je länger, desto mehr sollen diese Geräte intelligent werden. Sie werden mit Sensoren und Prozessoren bestückt, damit sie untereinander und mit der Zentrale kommunizieren können. Industrie 4.0 ist das Schlagwort, das diese Entwicklung umschreibt. ABB entwickelt dabei die Software für die einzelnen Bestandteile, zum Beispiel eines Kraftwerks selbst. Für den Betrieb der gesamten Energieversorgung eines Unternehmens aber setzt ABB auf die Zusammenarbeit mit IT-Größen. Microsoft sei interessant wegen der Cloud-Dienste, IBM dank der Forschung im Bereich künstliche Intelligenz, heißt es bei ABB. Mit beiden Unternehmen hat der schweizerisch-schwedische Konzern deshalb in den letzten Monaten Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Für Panagiotis Spiliopoulos von der Bank Vontobel ergeben diese durchaus Sinn. Die Zusammenarbeit mit Microsoft hält er für die bedeutendere der beiden.
Hier geht es darum, dass ABB zwar sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen im Bereich der Anwendungsentwicklung bei ihren Endkunden hat, aber den Kunden natürlich alles, was Infrastrukturdienste wie Cloud halt extern anbieten möchte. Also es macht keinen Sinn, dass eine ABB auch noch zum Cloud-Anbieter mutiert.
Unternehmen wie Microsoft seien dafür besser aufgestellt. Zwar gibt es bereits erste Angebote der beiden Partner für Kunden, sichtbar sind diese Kooperationen in den heute präsentierten Halbjahreszahlen aber noch nicht. Wie stark sie in Zukunft zum Tragen kommen, ist völlig offen. Beobachter stellen denn auch durchaus kritische Fragen dazu. Kommt es zum Beispiel im Zukunftsmarkt China gut an, wenn ABB zusammen mit einem US-amerikanischen Unternehmen wie Microsoft auftritt? Oder weckt das eher Abwehrreflexe? Und was ist mit der Sicherheit der Daten und der digital gesteuerten Prozesse? Theoretisch können Hacker davon profitieren, dass Maschinen in einer Produktionshalle oder Kraftwerke digital gesteuert werden. Wenn sie Sicherheitslücken finden, können sie so Betriebsgeheimnisse klauen oder gar Prozesse aktiv stören. ABB müsse mit den neuen Partnern massiv in die Sicherheit investieren, ist Vontobel-Analyst Panagiotis Spiliopoulos überzeugt.
Das kann sein, dass halt gewisse Anlagen gar nicht zugreifbar sind vom öffentlichen Internet oder dass man wie ein privates Internet zur Verfügung stellt oder dann eben die Sicherheitsvorkehrungen auf eine so hohe Stufe stellt, wie zum Beispiel halt beim Militär, oder dass es halt sehr schwierig wird, das entsprechend zu hacken.
Das Problem müsse auf jeden Fall ernst genommen werden, denn
jeder negative Fall wird dann natürlich sich negativ auswirken.
Negativ auswirken auf die Partner und auf ABB, ist Panagiotis Spiliopoulos überzeugt. ABB hofft, ihre gute Position im Bereich Digitalisierung halten und gar ausbauen zu können, auch dank Microsoft und IBM. Mit oder ohne Partner, die Herausforderung Sicherheit sollte nicht unterschätzt werden.
Auch dieses Jahr kommen sie wieder zu Tausenden übers Mittelmeer, die Bootsflüchtlinge aus Libyen. Überraschend viele Flüchtlinge sind aber nicht Afrikaner, sondern Bangladescher. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Was sind die Gründe für ihre Flucht nach Europa? Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn ist in Bangladesch dieser Frage nachgegangen.
Das Dörflein Mulfut Ganj, irgendwo im Urwald von Bangladesch. Saftiges Grün, soweit das Auge reicht. Palmen und Bambusstauden stehen im Wasser. Es ist Monsunzeit. Der mächtige Padma-Fluss drängt in das Landesinnere. Sandsäcke definieren Wege zwischen den Strohhütten. Wer sich kreuzt, wechselt ein paar Worte.
Molto bene, dai. Mi chiamo Numan. Per lei era che fai?
Auf Italienisch. Mulfut Ganj hat den Übernamen Italipara, kleines Italien, erhalten, weil von hier viele Männer und Frauen nach Italien gehen, um dort zu arbeiten. Kaum eine Familie, die hier nicht einen Verwandten in Italien hat. Numan war 11 Jahre in Venedig.
Ho fatto da lavoro pubblicità al muro. Fatto da casa anche altri qualcosa e così.
Er habe dort Werbeplakate an Häuserwände gekleistert, erklärt er und schwärmt von Italien, mehr noch von den Italienern. Molto bravi seien sie. Die Frauen im Dorf sagen, dass dieses Jahr rund 50 Männer von hier nach Italien gingen. Warum? Die Antwort liegt für Numan auf der Hand.
Zero, zero. E qua non c'è lavoro in casa. Capito? Qua non c'è niente da pagare.
Hier gäbe es schlicht keine Arbeit. Arbeitskräfte ins Ausland zu schicken, gehört zu Bangladeschs Entwicklungszielen und wird staatlich gefördert. Insgesamt arbeiten knapp 11 Millionen Frauen und Männer aus Bangladesch im Ausland. Die allermeisten in den Golfstaaten, in Malaysia oder in Libyen. Ihre Lohnüberweisungen machen rund 12% des Bruttonationalproduktes aus, sagt Sadak Das von der Internationalen Organisation für Migration.
The contribution of these Bangladeshi migrants abroad constitute about 12% of the GDP of the country. You know, like it was about close to $15 billion is the annual remittances that comes into the country.
Nach Europa verschlägt es die allerwenigsten von ihnen. In Italien arbeiten hauptsächlich in der Modeindustrie rund 143.000 Männer und Frauen aus Bangladesch. Grob geschätzt 1% der Bangladescher im Ausland. Viele von ihnen haben eine Arbeitsbewilligung, wie Chapon Bepari, der seit über 10 Jahren in Sizilien an einer Tankstelle sein Geld verdient und gerade Ferien macht, zu Hause.
I work is a true work. I do the petrol pump 7 to 7. Then I do the car wash also. So if I do two work, car wash and the petrolation, so I can get the extra money.
In Italien habe er 2 Jobs. Den Tag durch tanke er Autos, am Abend wasche er sie. Damit könne er seinen Lohn etwas aufbessern, doch mehr als 700 Euro im Monat verdient er nicht. In einem Teeladen in Mulfut Ganj trinkt er gemütlich seinen Chai mit viel Zucker. Andere Männer fragen ihn, wie ist Italien? Rät er ihnen auch zu migrieren?
Ich wollte parlare di altri, non bene dell'Italia o altri paesi, perché la problemi tanti.
Nein, bloß nicht. Die Probleme seien dort viel zu groß. Viel zu viele, die dort bereits Arbeit suchten. Illegal nach Italien zu reisen, das lohne sich nicht.
No tanto lavoro, lavoro poco, lavoro pochissimo, gente tanti.
Dennoch versuchen sicher einige ihr Glück. Doch das rechtfertige den Anstieg der Bangladescher, die dieses Jahr mit dem Boot nach Italien kamen, nicht, sagt Sadat Das von der Internationalen Organisation für Migration.
You know, the people who were already present in Libya and now because of the worsening situation and also.
Für ihn sind vielmehr die Bangladescher, die bereits im Ausland arbeiten, in Libyen oder in den Golfstaaten, verantwortlich für die Zunahme. Viele Gastarbeiter ziehen von dort aus weiter, weil der Bausektor im Golf unter dem tiefen Ölpreis leidet oder weil die Sicherheitslage in Libyen immer prekärer wird. Sie ziehen dorthin, wo es bereits Bangladescher gibt, nach Italien zum Beispiel. Auch der 50-jährige Alam im Teeladen in Mulfood Ganj arbeitete lange in Italien. Er würde gerne wieder einmal hingehen, nicht aber um zu arbeiten, sondern um Freunde zu besuchen.
Die Reportage von Thomas Gutersohn im Rendezvous des Schweizer Radios. In 5 Minuten ist es 1. Tümpel, Schilf, Sandbänke und Trauerweiden, das sind die Bolle di Magadino, ein Vogelschutzgebiet von internationaler Bedeutung an der Mündung des Ticino und der Verzasca. Es ist eines der letzten natürlichen Flussdeltas südlich der Alpen und wichtig für zahllose Zugvögel, die dort einen Zwischenhalt machen. Vor 10 Jahren wurde nach langem politischem Kampf ein Kieswerk im Naturschutzgebiet eingestellt und abgebrochen. Seither holt sich die Natur das Delta zurück. Und die Bolle sind ein Symbol geblieben für umweltpolitisches Umdenken im Tessin. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Früh am Morgen haben wir uns aufgemacht in die Bolle di Magadino. Nicola Patocchi ist der wissenschaftliche Leiter hier draußen. Patocchi zeigt zu einer Baumkrone hier, zu einem Gebüsch dort.
Questo qua è un cannareccione, è un piccolo. Una specie di cugino della capinera, se vogliamo.
Da drüben ein Drosselrohrsänger, flüstert Patocchi. Der Zugvogel hat auf dem Weg hierher die Sahara durchquert, wird weiterziehen nach Nordeuropa und bis Sibirien gar.
Abbiamo sentito in sottofondo un torcicollo, un piccolo picchio.
Wendehals, Kleinspecht, Taube, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke singen in den Bäumen. Und ein seltener Purpurreiher segelt über Schilf und Tümpel.
Con questo fronte freddo che è arrivato da nord e che praticamente ha bloccato la migrazione.
Wegen einer Kaltfront im Norden saßen die Zugvögel hier in den Bolle di Magadino fest. Noch nie wurden darum hier so viele Zugvogelarten gezählt wie dieses Jahr. Über 100 Arten.
Siamo molto bravi a sezionare, a separare e poi analizzare nel dettaglio, ma non abbiamo ancora.
Wir sind erfolgreich bei der Vermessung von Einzelfänomenen, sagt Patocchi. Wann, wie viele Vögel eintreffen, wie viele Gramm sie wiegen. Aber niemand weiß zum Beispiel, woher die Tiere wissen, wie das Wetter im Norden ist, dass sie jetzt im Süden warten müssen. Es ist wie eine Blackbox. Man sieht zwar, was geschieht, man versteht aber nicht, was sich in der Blackbox drin abspielt. Die Zusammenhänge in der Blackbox drin gehörten zu den spannendsten Fragen der Ökologie von morgen. Doch die Bolle sind nicht nur eine Forschungsstätte. Hier entzünden sich auch umweltpolitische Konflikte. 30 Jahre lang verstieß ein Kieswerk mit seinem Betrieb, mit Lastkähnen, Baggern und LKWs mitten im Naturschutzgebiet der Bolle gegen ein 50 Gesetze. Erst ein Machtwort von Bundesrat Leuenberger und ein Bundesgerichtsurteil setzten den widerrechtlichen Zuständen ein Ende.
Non è più il singolo che diventa il Winkelried della situazione, cioè.
Es war nicht ein einsamer Winkelried, der sich eingesetzt hat für die Bolle, erinnert sich Patocchi. Es waren viele Menschen und Organisationen, die sich bewegten. Und der Erfolg hat allen gehört. Vor 10 Jahren wurde das Kieswerk abgebrochen. Hochwasser schaffen und zerstören seither Tümpel, Sandbänke und Inseln. Auch heute noch sind die Bolle aber ein Symbol für das Umdenken. Mit einer neuartigen Messmethode wurden Mikroverunreinigungen festgestellt in Kanälen, die die umliegenden Felder entwässern.
Addirittura superano le soglie legali. Il problema è che anche sotto le soglie sono attive queste sostanze.
Gesetzliche Grenzwerte seien überschritten worden, sagt Patocchi. Und das Problem sei, auch unterhalb dieser Grenzwerte seien Mikroverunreinigungen schädlich. Sie bildeten Cocktails mit unbekannten Auswirkungen.
Stiamo veramente giocando col fuoco, perché lì si sa.
Der Einsatz moderner Unkrautvernichtungsmittel kann ein Spiel mit dem Feuer sein. Wenige Moleküle synthetischen Nikotins in einem Kubikmeter Wasser schaden bereits den Bienenvölkern, auch in der Magadino-Ebene. Das Gift ist nicht direkt tödlich, Doch die Bienen verlieren den Orientierungssinn und sterben letztendlich doch. Dieser Befund hat den Zorn der Bauernschaft geweckt. Die Forschung und die Diskussion mit der Landwirtschaft werden auch diesmal einen langen Atem brauchen, sagt Batocchi. Er muss es wissen. Auch der Kampf gegen das Kieswerk hat Jahrzehnte gedauert.
Per me sentire cantare le rane, al di là della presenza che l'attitudine scientifica che voglio riconoscere che specie canta.
Batocchi hört den Gesang der Frösche. Er könnte alle Arten in dem Chor bestimmen. Das Konzert erinnert ihn aber auch daran, dass die biologischen Zeiträume anders sind als jene des Menschen. So ist Batocchi hier draußen bescheiden geworden. Langfristig muss ein neues Umweltdenken entstehen, sagt er, denn ohne Bescheidenheit drohe Unheil im Leben.
Alexander Krass. 13 Uhr vorbei, reisen und verstehen, wie man als Journalist in Afrika arbeitet. Gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Daniel Hubacher.
Als Reaktion auf die Verhaftung von deutschen Staatsbürgern in der Türkei will Deutschland seine Türkei-Politik überdenken. Als erste Maßnahme würden die Reisehinweise in die Türkei verschärft, sagte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel vor den Medien. Geprüft werden aber auch wirtschaftliche Maßnahmen. Schweizer Firmen haben im ersten Halbjahr Waren im Wert von rund 110 Milliarden Franken ins Ausland verkauft. Die Exporte stiegen um 4,4% auf einen Rekordwert, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Fast 160.000 neue Autos sind in den ersten 6 Monaten des Jahres in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein verkauft worden. Das sind 0,6% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Laut Branchenexperten wurden in diesem Jahr auch bereits deutlich mehr Elektroautos und Hybridfahrzeuge verkauft.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.